The Pioneer Morning Briefing mit Alef Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alef Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Der Frühling endlich blüht und sprießt er. Die Sonnenstrahlen der vergangenen Tage nehmen wir mit und schauen, was von dieser Woche übrig bleibt. Am vergangenen Sonntag hat Ungarn ein neues Parlament gewählt. Die Partei des Oppositionsführers Peter Maghiar hat deutlich vor der Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán gesiegt. Mit ihrer Zweidrittelmehrheit im Parlament könnte sie viele Entscheidungen der Ära Orbán zurückdrehen. Und das ist ein Grund zur Freude und ein Beweis für einen funktionierenden Hebel der Demokratie. Ein relativ autokratischer Regierungschef wurde nach 16 Jahren abgewählt. Die Tissa-Partei lehnt Orbáns illiberale Demokratie ab, möchte aber eine restriktive Migrationspolitik behalten und sich außenpolitisch der EU und der NATO zuwenden und sich von einer pro-russischen Haltung eher abwenden. Brüssel ist dem Jugendschutz im Internet einen kleinen Schritt näher gekommen. Die EU-Kommission hat eine App zur digitalen Altersverifikation jetzt vorgestellt. Wer diese App downloadet, der muss sich mit Personalausweis oder Reisepass ausweisen. Und die Anwendung sperrt dann Pornoseiten oder Online-Netzwerke wie Instagram und TikTok, sofern das erforderliche Alter eben nicht gegeben ist. Die Software soll laut Europäischer Kommission nur die Informationen über das erforderliche Alter weitergeben, sei vollständig anonym, nicht nachverfolgbar und auf allen Geräten nutzbar. Ziel ist die Verbesserung des Jugendschutzes im Internet. Die App sei technisch fertig, heißt es. Kommissionspräsidentin von der Leyen ruft jetzt die Mitgliedstaaten dazu auf, den Bürgern eine nationale Version der App zur Verfügung zu stellen. Trump hat diese Woche gleich zwei Personen in Italien gegen sich aufgebracht. Erst den Papst, dann Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Der Donald, der hatte den Papst kritisiert, die Meloni daraufhin den Donald und seine, Zitat, inakzeptable Kritik am Leo. Trump wiederum kündigte Meloni dann mehr oder weniger offiziell die Freundschaft. Und das, liebe Damen und Herren, ist der Stand der Diplomatie im Jahre 2026. In Berlin ging es diese Woche um die größte humanitäre Katastrophe der Gegenwart, doch so richtig interessiert hat es kaum jemanden. Leider. An der internationalen Sudan-Konferenz nahmen Außenminister mehrerer Länder und zivile Akteure teil. Im Sudan herrschen seit 3 Jahren Kämpfe zwischen der Armee und paramilitärischen Kräften. Mehr als 33 Millionen Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Der Konflikt wird mit äußerster Brutalität geführt. Beschlossen wurde nun, dass das nordafrikanische Land insgesamt 1,5 Milliarden Euro erhalten soll. Die Bundesregierung möchte es Arbeitgebern ermöglichen, Beschäftigten eine steuerfreie Prämie von bis zu 1.000 Euro auszuzahlen. Das ist auf fast allen Ebenen eine erschreckend ungute Idee, die noch dazu ziemlich stümperhaft vorbereitet wurde. Auf The Pioneer lesen Sie unsere Analyse dazu. Es ist ein Trauerspiel. Marie-Louise Ether ist Cheftrainerin der Männermannschaft des 1. FC Union Berlin geworden und somit die erste Cheftrainerin in der Fußball-Bundesliga der Männer. Und natürlich musste das mit einer Welle von Häme und Hass einhergehen. Eine Frau, die Männer trainiert, wo kommen wir da denn hin? In dieser Woche hat eine Ministerin an Form gewonnen, deren Namen und Gesicht die meisten Menschen bei einer Straßenumfrage nicht gekannt hätten. Sie heißt Nina Wagen, ist Bundesgesundheitsministerin und will das Gesundheitswesen reformieren. Und zwar so richtig. Der Aufschrei ist natürlich groß. Ich würde sagen, merken Sie sich den Namen Nina Wagen, da hat jemand etwas vor. Die vielleicht erfrischendste Nachricht der Woche: Für 100 Euro hat ein Pariser ein Picasso-Bild bekommen. Ein Original-Picasso. Dahinter steckt eine ziemlich geniale Idee einer Galerie. Sie hat das Picasso-Werk im Wert von 1 Million Euro in einer groß angelegten Verlosung angeboten. Für die Teilnahme musste man Tickets für 100 Euro kaufen und es haben mitgemacht 120.000 Menschen. Die Galerie hat also 12 Millionen Euro eingenommen. 1 Million davon hat sie behalten. Der Rest des Erlöses, also 11 Millionen, sollen an eine Alzheimer-Stiftung mit Sitz in Paris gehen. Eine unfassbar schöne Nachricht aus Oberbayern, die einem den Glauben an die Menschheit ein bisschen zurückgibt. Ein Mann hat einen gebrauchten Tresor gekauft für 15 Euro und dann darin zu Hause einen Goldbarren im Wert von 32.000 Euro gefunden und dem ehemaligen Besitzer zurückgegeben. Ein 90-Jähriger, der den Goldbarren im Tresor vergessen hatte und sich freute, als das Gold wieder zu ihm zurückkam. Am gestrigen Freitag war der Bundespresseball, wo sich jährlich Vertreter aus Presse, Politik, Wirtschaft und Kultur treffen. Ich komme, man könnte sagen, gerade von dort. Und was ich da wieder alles sehen musste, der Ball, er hat einen strikten Dresscode, Abendgarderobe. Das heißt Frack, Smoking oder langes Abendkleid. Und Mode und Politik, da wächst in Deutschland leider nicht zusammen, was zusammen gehört. Meine Eindrücke aus der Nacht, die modischen und die politischen, finden Sie auf Instagram. Der Link dazu ist in der Podcast-Beschreibung. Und dazu passend ist auch unsere Frage der Woche an Sie. Wer sind die best angezogenen Politikerinnen und Politiker des Landes? Wer hat Stil und Geschmack? Falls Ihnen jemand einfällt, schicken Sie mir eine WhatsApp-Sprachnachricht. Ich bin sehr gespannt. Die Nummer unseres Redaktionshandys finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und die letzte wirklich schöne Nachricht der Woche. Regenwälder erholen sich offenbar viel schneller als ursprünglich angenommen. Das hat ein internationales Forschungsteam in Ecuador herausgefunden und nun verkündet. Sobald eine Landnutzung eingestellt wird, wachsen Bäume viel schneller wieder nach und vielfältige Tierarten siedeln sich auch wieder an. Die Artenvielfalt würde sich demnach in 30 Jahren auf nahezu das ursprüngliche Niveau erholen. Und damit sage ich, schöne neue Woche.
Jetzt liefern wir druckfrisch.
Tja, diese Sendung kennen vermutlich nur Nerds wie ich. In der ARD-Sendung Druckfrisch bespricht Literaturkritiker Dennis Scheck regelmäßig Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt. Mal begeistert, mal gnadenlos. Und eines seiner gnadenlosen Urteile fiel er wieder einmal in der vergangenen Sendung. Es traf zwei Bestseller-Autorinnen, Sophie Passmann mit ihrem Buch Wie kann sie nur und Ildiko von Kürti mit Alt genug. Laut Klappentext schreibt Passmann, ich zitiere, über die widersprüchliche Welt weiblicher Selbstdarstellung in den sozialen Medien. Radikal selbstkritisch seziere sie die Phänomene, die eine ganze Generation prägen. Bei von Kürti steht, in diesem Buch feiert Ildiko von Kürti die Kraft der Lebensmittel, das Wunder des Mittagsschläfchens und das kostbare Gefühl, dass wir mit all unseren Ängsten, Ideen, Zweifeln, den schmerzhaften Abschieden und der wuchtigen Gleichzeitigkeit von Licht und Schatten nicht alleine sind. Zwei Bücher also, die aus dem eigenen Erleben schöpfen. Dennis Scheck fand dafür deutliche Worte. Über Passmanns Buch sagt er,
Sophie Passmann, wie kann sie nur? Was soziale Medien in einem Kopf ohne echte Bildungsressourcen anrichten, in dieser intellektuellen Desasterzone von einem Buch lässt es sich besichtigen. In Passmanns Versuch, diesen Narzissmus zu reflektieren, kommt lediglich Narzissmus 2.0 heraus. Wasserstandsmeldungen aus den Seichtgebieten eines trüben Bewusstseins.
Und das Buch von Ildiko von Kürti wanderte mit diesen Worten in die Tonne.
Auch in diesem Buch dreht sich alles um das Leben der Autorin und ihren Wunsch nach Anerkennung. Manchmal denke ich, dass eine gewisse Form von pathologischem Kreisen um sich selbst und um die Welt nötig ist, um zu schreiben, so Ildiko von Kürti. Zwar sagt Alexander Pope, the proper study of mankind is man, aber ich glaube, er meinte damit nicht unbedingt Nachrichten aus der Schnatterzone der Damentoilette auf einer Hochzeit. Dies ist weniger ein Buch, eher Merch.
Tja, Die Reaktionen ließen leider nicht lange auf sich warten. Sophie Passmann hob die Debatte auf eine andere Ebene, weg vom Buch hin zum Vorwurf.
Und Dennis Scheck hat die Angewohnheit, deswegen hat mich, glaube ich, auch dieser Verriss so betroffen gemacht, Bücher von Frauen, die von weiblichen Lebensthemen handeln, mit einer Arroganz und einer Herablassung zu behandeln, die klar macht, dass er diese Themen so unspannend und so widerlich findet, dass er sich nicht mal die Arbeit machen möchte, die richtig zu verreißen.
Nun, das sehe ich nicht so. Dennis Scheck behandelt alle mit Arroganz und Herablassung. Und nein, er findet weibliche Themen auch nicht unspannend und widerlich, was für ein Wort übrigens. Er findet langweilige, oberflächliche und schlecht geschriebene Bücher über Weiblichkeit unspannend. Dieses Video wurde übrigens von Sophie Passmann mittlerweile von Instagram ohne Nennung von Gründen wieder entfernt. Bis zu dem Zeitpunkt hatten sich aber schon 1 Million Menschen das Video angeschaut. Und Ildiko von Kürti, die widerspricht nicht nur, sie geht direkt in den Angriffsmodus über. Zuerst grundsätzlich.
Dieser Mensch dahertut und es als Toilettengeschnatter abtut und als Selbstbespiegelung meinerseits und als Merch, ich habe nachgeschaut, Merchandising dieses Buchs sei also eine Werbemaßnahme, das finde ich eine grobe Unverschämtheit den Leserinnen gegenüber.
Was für ein Szenenwechsel. Ildiko von Kürti macht jetzt ihre Leserinnen zum Opfer von Scheck. Dabei ging es nie um die Leserinnen dieser Bücher, auch nicht um die Autoren übrigens, sondern um das Buch. Doch von Kürti will es persönlich sehen.
Ich kenne Dennis Scheck ein wenig. Ich war auch immer sehr freundlich zu ihm, einfach auch um zu zeigen, deine Kritik stört mich nicht. Das bin ich ab jetzt nicht mehr. Dennis, ich kann dich nicht mehr leiden.
Ja, und man fragt sich, was ist das jetzt eigentlich für eine Kategorie? Aber dann kommt noch die dritte im Bunde, die dem Ganzen die Krone aufsetzt. Meine Damen und Herren, Auftritt Elke Heidenreich. Hier beispielhaft im literarischen Quartett mit Marcel Reich-Renitzky.
Weil die Autorin so eine schöne Nase hat und so ein schickes Pelzkrägelchen, dann gebe ich dem Buch, so war es bei Judith Herrmann, gebe ich dem Buch 60 Seiten.
Die haben die Judith Herrmann gelesen, weil sie hübsch gekleidet
war. Ja, ich fand es schrecklich, das Buch, aber sie sah süß aus. Aber ein langweiliges Buch, die hat ja noch nichts erlebt, oder?
Das war ja mal ein gutes Buch,
Judith Herrmann. Nein,
wunderbares Buch.
Schreckliche, langweilige Geschichten. Sie hat doch noch gar nichts erlebt und sie schreibt darüber, dass sie nichts erlebt und dass ihr Leben leer ist. Was soll ich das lesen?
Diese Elke Heidenreich hat nun die ARD aufgefordert, die Sendung Druckfrisch abzusetzen. Diese, und jetzt zitiere ich Heidenreich, unsägliche Sendung dieses unsäglichen Menschen. Unsäglicher Mensch also, sagt sie über Dennis Scheck. Auch Heidenreich hat diesen Beitrag auf Instagram wieder gelöscht. Aber die Debatte läuft. Dennis Scheck ist ein Frauenhasser, ein Sexist. Tja, und wo soll man da jetzt eigentlich anfangen? Erklären, was Literaturkritik ist? Erklären, dass nicht jeder fiese Mann ein Sexist ist? Dass nicht jeder Kränkung eine öffentliche Empörung folgen muss? Und vor allem, dass nicht jedem Streit die Forderung nach einem Einstellen folgen darf? Und nicht jede scharfe Formulierung ist gleich strukturelle Frauenfeindlichkeit. Das ist Literaturkritik. Sie sträubt sich gegen gereinigte, klinische Harmlosigkeit, in der jede Zuspitzung sofort unter Verdacht steht. Natürlich ist sie zuweilen hart, zugespitzt. Dagegen kann und soll man sich äußern, sich streiten, harsch, pointiert, meinetwegen sogar persönlich. Aber was hier passiert, ist mehr als nur Gegenrede. Denn aus scharfer Kritik wird plötzlich ein struktureller Vorwurf. Aus einem Verriss wird ein Fall von Sexismus. Da geht es plötzlich nicht mehr um Worte und um Literatur, nicht um bessere Argumente, sondern darum, dass dieser fiese Mann endlich vor die Tür gesetzt werden müsse. Das ist nicht nur für die Kritik- und Debattenkultur im Land ein Problem, sondern auch für jede Frau, die sich für Gleichberechtigung einsetzt. Denn was aus diesem kleinen Feuilletonkrieg entsteht, ist eine Debatte, die den Begriff Sexismus inflationiert und ihn damit entwertet. Denn wenn jede zugespitzte Kritik schon als frauenfeindlich gilt, wird es zunehmend schwieriger, echte Frauenfeindlichkeit noch klar zu benennen. Dennis Scheck ist Feuilletonist. Sein Job ist Urteil, Zuspitzung, auch Provokation. Das muss möglich sein, unabhängig davon, dass er ein Mann und eine Autorin eine Frau ist. Wenn moderner Feminismus ernst genommen werden will, dann gehört dazu auch die Freiheit, dass Frauen genauso kritisiert werden wie Männer und dass Frauen selbst genauso scharf kritisieren dürfen. Gleichberechtigung ist nicht erreicht, wenn meinungsfreudige Männer leiser gestellt werden, sondern wenn meinungsfreudige Frauen genauso laut sein können. Und was die Bücher selbst angeht, ich habe sie nach diesem Eklat gelesen und was soll ich sagen, ich finde beide sehr schlecht. Und ich wünsche Ihnen trotzdem maximalen Erfolg. Denn es gibt auch genug schlechten, aber erfolgreichen Kram von Männern. Schauen wir gemeinsam auf die kommende Woche. Sie wird politisch, kulturell und sie wird wild. Los geht's. Am morgigen Sonntag beginnt die Hannover Messe. Das Partnerland dieses Jahr ist Brasilien. Und deswegen wird auch unter anderem der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva erwartet. Unter anderem sage ich, weil für die Hannover Messe noch so einige Hochkaräter mehr erwartet werden. Es sollen kommen unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz, SAP-CEO Christian Klein, Digitalminister Carsten Wildberger, Verteidigungsminister Boris Pistorius und Forschungsministerin Dorothee Bär. Die Messe läuft bis zum Donnerstag, den 24. April. Am Montag geht es für Merz und Lula da Silva in die deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen. Am Sonntag lädt der Bankenverband zu seinem 75. Jahresempfang ein, wo der Bundeskanzler auf die noch EZB-Präsidentin Christine Lagarde treffen wird. Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt am Mittwoch zum Tag der progressiven Wirtschaftspolitik ein. Es kommen unter anderem Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, die Gewerkschaftsbundschefin Jasmin Fahimi, die Politökonomin Maya Göpel und der Politikwissenschaftler Christian Mölling. Am Mittwoch wird der Terminal 3 am Frankfurter Flughafen eröffnet. Es wird von einem Meilenstein gesprochen. Nun muss jetzt auch noch nur noch geflogen werden dürfen, anstelle von gestreikt. In Potsdam findet von Mittwoch bis Sonntag das internationale Studierendenfilmfestival Sehsüchte statt. Das gehört zu den größten Festivals für Nachwuchsfilme in Europa. Den Link zum Programm finden Sie in den Shownotes. Am Donnerstag startet der Film Michael in den deutschen Kinos. Das Biopic stellt das Leben und die Karriere von Michael Jackson dar. Von den Jackson 5 bis hin zu seinem Tod im Jahr 2009. Die Erwartungen sind gigantisch. Die Rolle des Michael Jackson spielt übrigens Jafar Jeremiah Jackson und das ist ein Neffe von Michael Jackson. Und am Freitag, den 24. April, wird der Grimme-Preis verliehen, einer der renommiertesten Medienpreise Deutschlands. Der Preis in der Kategorie Besondere journalistische Leistung geht in diesem Jahr an Golineh Atay für ihre Berichterstattung aus der arabischen Welt. Und die Foo Fighters veröffentlichen am Freitag ihr neues Album. Es wird Your Favorite Toy heißen und die Band kommt auch nach Deutschland. Am 17. Juni in die Allianz Arena nach München und am 1. Juli ins Olympiastadion nach Berlin. Und für beide Konzerte gibt es noch Tickets. Im aktuellen achten Tag widmen wir uns der Debatte rund um Krankschreibungen und Arbeitsethos in Deutschland, allerdings aus einer etwas anderen Perspektive. Ich spreche mit dem Privatdetektiv Patrick Kurz. Seit 13 Jahren verfolgt er Menschen im Auftrag von Unternehmen. Wenn der Verdacht im Raum steht, da stimmt etwas nicht mit den Krankmeldungen. Es geht um das Aufdecken von Arbeitszeitbetrug. was der Privatdetektiv durch seinen ungewöhnlichen Job über die Gesellschaft gelernt hat und weshalb sich im Laufe seiner Berufsjahre sein Vertrauen in die Menschen, man könnte sagen, ein bisschen verschlechtert hat, das und mehr hören Sie im aktuellen achten Tag.
Da sprechen wir zum Beispiel davon, dass ein Urlaubsantrag abgelehnt wurde und die Person dann plötzlich krankgeschrieben ist.
Ah ja.
Oder dass weitergetragen wurde aus der Belegschaft, weil er vielleicht auch gesehen wurde dabei, dass er eine andere Tätigkeit ausführt während der Krankschreibung.
Mhm.
Das heißt, wenn dieser konkrete Verdacht da ist, dann dürfen wir tätig werden.
Ganz kurz, ja. Das ist rechtlich so, dass genau. Sie nur tätig werden dürfen, wenn es Belege, Hinweise für einen konkreten Verdacht gibt.
Ganz genau.
Mhm. Ja. Wie geht's dann weiter?
Dann werden die Daten erstmal aufgenommen von der Person, damit wir sie identifizieren können. Das heißt, wir brauchen natürlich ein Bild und den Namen und die Wohnadresse. Sobald wir die Zielperson also darüber identifizieren können, machen wir Observationstermine mit dem Auftraggeber aus, zu welchen Zeiten wir also observieren sollen. Und dann wird an der Wohnadresse im Regelfall abgestellt.
Und das ist wirklich legal, ja, dass man Ihnen dann die private Wohnadresse dieser Menschen gibt und Foto und alles, was dazu gehört.
Wenn eben der konkrete Anfangsverdacht besteht.
Das ist ja verrückt.
Das heißt, wir sind einfach sehr früh morgens schon da und gucken uns an.
Was heißt sehr früh?
Wir hatten letzte Woche erst einen Fall von Krankschreibungsbetrug, wo angenommen wurde, dass der schon so gegen 4 Uhr morgens anfängt zu arbeiten. Dementsprechend
bei einem anderen Arbeitgeber?
Genau. Dementsprechend müssten wir dann so gegen 3 Uhr in etwa ansetzen.
Die Bundesregierung setzt in der Energiekrise erneut auf bekannte Instrumente. Tankrabatt, Entlastungsprämie, Eingriffe in den Markt. Doch wie sinnvoll sind diese Maßnahmen wirklich? Die Ökonomen Lars Feld und Justus Haukapp sehen darin vor allem eines: eine Wiederholung alter Politik mit zweifelhafter Wirkung.
Ich halte natürlich davon überhaupt nichts. Also man muss schon sagen, es sind die gleichen Instrumente wie im Sommer 2022. Der Bundesregierung fällt da überhaupt nichts Neues ein. Das ist Ampel-Light. Light in dem Sinne, dass die Kosten dieses Paketes niedriger sind. Also der Tankrabatt im Sommer 2022 war höher als der jetzt kommen soll. War 3 Monate eingesetzt, keine 2 Monate eingesetzt. Insofern spart jetzt diese schwarz-rote Bundesregierung etwas mehr ein von dem, was sie da hätte noch machen können in der Revitalisierung der Ampelpolitik. Die 1.000 Euro Prämie, das hieß bei der Ampel 3.000 Euro Inflationsprämie. Also das kann man alles vergessen. Man muss aber schon feststellen, jedes Signal, das man in Richtung der Verbraucher sendet in dieser Energiekrise, ihr könnt ruhig so weitermachen wie bisher, Energie einsparen ist nicht nötig. Jedes dieser Signale ist einfach unsinnig. Wir brauchen die Signale, diese Preissignale, dass man eben auch entsprechend einspart.
Ich bin mir gar nicht sicher, welche Wirkung man erzielen will durch diese Maßnahmen. Also ich hatte den Eindruck, die Hauptwirkung, die man erzielen will, dass nicht so viele Leute AfD wählen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und den anderen Landtagswahlen, die kommen. Aber ich fürchte, auch in diesem Hinblick darauf wird das wirkungslos sein, wenn dann im September die Landtagswahlen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute sagen, ach, jetzt wähle ich doch CDU, die haben mir 2 Monate ja einen Tankrabatt geschenkt. Ja, ökonomisch ist es offensichtlicher Unsinn. Ökonomen sind ja auch mal unterschiedlicher Meinung, aber ich habe eigentlich keine Stimmen wahrgenommen, die gesagt haben, das ist jetzt eine gute Maßnahme. Also ich hätte mir da viele Dinge vorstellen können, aber manchmal fängt man ja an, so einen Galgenhumor zu entwickeln. Man denkt immer, es kann nicht schlimmer kommen und dann sieht man, man hat sich doch getäuscht. Ja, einem fällt doch noch was ein, was man auch machen kann. Also,
ja, aber
es ist irgendwie so eine Tragikomik, würde ich sagen, die sich da entfaltet.
Wenn denen ja wenigstens was Neues eingefallen wäre, dann könnten wir jetzt darüber diskutieren, wie die Mechanismen sind. Ja.
Ich bin mir gar nicht sicher, Lars.
Das ist auch doch der Aufguss einer alten Politik. Unglaublich.
Mittlerweile habe ich den Eindruck, wenn dem was Neues einfällt, wer weiß, ob das nicht noch viel schlimmer gewesen wäre.
Warum die Maßnahmen aus Sicht der Ökonomen wenig überzeugen und wo sie dennoch Reformansätze sehen, hören Sie im aktuellen Ökonomiebriefing. Die Waffenruhe im Iran-Konflikt hält, aber sie trägt nicht. Der Krieg ist nicht beendet und die politischen Spannungen wirken weit über die Region hinaus. Was bedeutet das für Europa und für das Verhältnis zu den USA? Darüber spricht der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel zusammen mit meiner Kollegin Chelsea Speaker im World Briefing. Und er warnt vor einer grundlegenden Verschiebung der Kräfte.
Dass, wenn es nicht zum Erfolg gebracht werden kann, dass die USA vielleicht auf Europa schielen und sagen, ja, Europa ist mitverantwortlich dafür, dass wir hier gescheitert sind.
Und damit rechne ich sowieso. Wann immer was nicht gut geht, wird Europa schuld sein in den Augen von Donald Trump. Er wird ja nie auf die Idee kommen, dass er selber was falsch gemacht hat. Das gilt leider auch für die Ukrainer. Auch da wird er sagen, ja, ich habe alles versucht. Die Europäer haben diese Vorschläge abgelehnt. Also macht euren Kram alleine. Das ist auch dort eine Gefahr. Und ich meine, so wie er die NATO in den letzten Wochen behandelt hat, müssen wir doch jetzt endlich mal begreifen, dass die Zeit, wo wir uns auf die USA verlassen konnten, vorbei ist. Egal, ob der jetzt noch mal ein bisschen netter redet oder nicht. Aber ich meine, das müssen doch die Europäer jetzt mal verstehen, dass diese Zeit, in der die USA die NATO trägt, vorbei ist. Und dass wir jetzt so schnell als möglich die Strukturen der NATO nutzen müssen und da drin einen ganz starken europäischen Pfeiler aufbauen müssen. Das ist doch unübersehbar und gleichzeitig übrigens auch wirtschaftlich Europa stärker werden lassen müssen. Dafür gibt es hervorragende Vorschläge der Draghi-Kommission. Nichts daran wird umgesetzt, ja, nichts. Liegt auch wieder daran, dass sich keiner dazu bereit finden kann, das zu tun, was dringend nötig ist, nämlich aus dem Euro eine internationale Reservewährung als Konkurrenz zum Dollar zu machen, damit wir nicht immer vom Dollar abhängig sind. Und dazu aber muss man natürlich den Anlegern, die ihr Geld im Euro anlegen, dann auch Sicherheiten geben. Und das müssen die Staaten gemeinschaftlich tun. Wenn wir das nicht machen, dann wird das nicht gelingen und dann werden wir ökonomisch immer abhängig bleiben von den USA.
Welche Konsequenzen Europa jetzt ziehen muss und warum der Konflikt längst auch unseren Alltag betrifft, hören Sie im aktuellen World Briefing. Tankrabatt, Krisenprämie und ein Krieg im Iran, der auch die deutsche Politik unter Druck setzt. Im aktuellen Hauptstadtbriefing geht es um die Linie der Bundesregierung in dieser Gemengelage. Carina Mössbauer und Jörg Thaddeus sprechen über die innenpolitischen Folgen. Im Interview der Woche ordnet der ehemalige FDP-Generalsekretär Bijan Jirsarai die Situation im Iran ein. Er ist dort geboren und steht in engem Austausch mit Menschen vor Ort.
Es wird ja oft in den deutschen Medien so dargestellt, als wären die Amerikaner da völlig planlos. Das ist überhaupt nicht der Fall. Meiner Meinung nach haben die Amerikaner die Straße von Hormuz immer mit in dieser Strategie integriert. Wenn die Straße von Hormuz geschlossen ist, wer hat denn den Schaden wirtschaftlich? Nicht die Amerikaner. Den Schaden haben vor allem die Chinesen. Für die Chinesen ist es unter geopolitischen Gesichtspunkten eine Katastrophe, wenn die Islamische Republik nicht mehr existiert. Übrigens für die Russen auch. Für uns in Europa ist es auch nicht gut, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber die Vereinigten Staaten haben immer diese wirtschaftspolitische Komponente mitgedacht. Und die wissen ganz genau, dass dieses System sich finanzieren muss und organisieren muss. Und wenn die Finanzmittel nicht da sind, wird diese Islamische Republik nicht mehr funktionieren. Und auch die Finanzierung von den ganzen Proxys, pro-iranische Gruppen oder pro-Regime-Gruppen auch nicht mehr existieren.
Das ganze Interview und die Frage, wie Berlin auf diese Lage reagiert, hören Sie in dieser Woche in unserem Hauptstadt-Podcast. Die Links zu diesem und zu allen anderen hier erwähnten Podcasts finden Sie in den sogenannten Shownotes. Und letzte Woche war unser großes Thema ja die Liebe. Ich wollte von Ihnen wissen, was war Ihre schönste Liebeserklärung? Und die entzückendste Nachricht, die kam von Ellen.
Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der 5 Jahre jünger war als ich. Und aus uns beiden wurde nichts. Ich kam mit jemand anderem zusammen. Und es ging 5 Jahre ins Land. Und auf einer Veranstaltung sah ich von Weitem einen jungen Mann und dachte so, sieht gut aus, und kam näher und denkt, oh, das ist ja er. Und ich habe mich wirklich gefreut über seine Entwicklung. Und er schrieb mir dann später eine SMS und wir plänkelten noch so ein bisschen vor uns hin. Und ich wollte das dann abschließen und was Positives sagen und schrieb dann so, dann wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß mit den Frauen. Und daraufhin bekam ich eine Nachricht zurück und die lautete: Was für Frauen, ich warte seit 5 Jahren auf dich. Und wir sind dann auch zusammengekommen und haben noch eine ganz schön lange Zeit des Lebens miteinander verbracht. Ich war beeindruckt.
Hier nochmal die kleine Erinnerung. In dieser Woche möchte ich anlässlich des Bundespresseballs von Ihnen wissen, wer ist der am besten gekleidete Politiker oder Politikerin Deutschlands? Ich bin gespannt auf Ihre Sprachnachrichten. Das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder. Hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Ale Doğan.